ist es Sünde?
Ja, also.
Zugegeben, wir sind etwas spät dran, damit ein frohes neues Jahr zu wünschen, aber besser spät als nie. In diesem Sinne also alles Gute für 2025 wünsche ich euch da draußen und auch euch beiden Knalltüten hier in der Studiohütte. Alex!
Hallo!
Und Urs!
Hallo!
Ist es eigentlich Sünde, gute Vorsätze zu haben? Dazu könnte man auch eine Folge machen. Habt ihr Vorsätze oder ist das Sünde?
Ich habe keine.
Urs?
Ja, ich habe welche.
Ja?
Soll ich sagen?
Sag ruhig.
Also, ein paar mehr. Also zum Beispiel will ich für meine Frau, also ich bin einer, der überhaupt nichts macht ohne Segen seiner Frau. Und deswegen,
richtig.
Ja, das ist auch richtig. Und immer bei allen möglichen Dingen immer gucken, das mit ihr zurückzubinden, und das bürdet ihr sehr viel Verantwortung auf. Und ich will tatsächlich solche Dinge, also jetzt keine Lebensentscheidung, aber so kleinere Sachen wie selber entscheiden. Zum Beispiel habe ich über den
gute Nacht.
Ja, es ist, also wenn ihr Münster brennen seht, dann habe ich versucht.
Du willst etwas selbst entscheiden.
Ja, ich habe also nein.
Also Haushaltsdinge.
Ja, zum Beispiel. Also ich zum Beispiel bei uns
ist wegen der
Schneemassen, Schneechaos, ist das Dach über den Fahrrädern zusammengekracht. Mhm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden eine Spenden-Hotline starten.
Ja, genau.
Aber du willst es doch nicht eigenhändig reparieren.
Habe ich schon gemacht.
Nein.
Ja, ich habe es schon gemacht. Ich habe einfach ausgemessen und habe nicht gefragt, willst du diese neue Markise oder willst du das oder so, sondern ich habe einfach was bestellt. Sie war tatsächlich nicht so richtig zufrieden, aber sie lässt es jetzt, das hätte mich auch gewundert, aber sie lässt es jetzt erstmal hängen, und sie hat auch gesagt, wenn da der Schnee drauf fällt und so weiter, dann bricht das sofort zusammen. Ist nicht zusammengefallen.
Jetzt habe ich alles gesehen. Ich kann in Frieden
tatsächlich
gehen.
Möchte ich meiner Frau nicht immer diese ganzen Entscheidungen alles aufbürden, sondern ich möchte ihr tatsächlich was abnehmen. Das ist mein guter Vorsatz.
Herr von Wulfen fährt selbst in den Baumarkt, fällt die Entscheidungen selbst und greift dann auch zum Werkzeug. Kommen wir zu weiteren Katastrophenmeldungen. 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur 1,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Das Jahr 2025 beginnt direkt mit dem Flammeninferno von Los Angeles. Donald Trump will Grönland zur Not mit militärischen Mitteln zum US-Staat machen. In Österreich ist ein Rechtsextremist mit der Regierungsbildung beauftragt. Diese und noch viele andere Meldungen wären eigentlich Gründe genug, nicht so ganz optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und dennoch fragt uns unser Hörer Markus aus Münster ausgerechnet zum Auftakt dieses Jahres: Ist es Sünde, nicht an die Zukunft zu glauben? Wir formulieren ein wenig um und fragen in unserer ersten Folge 2025:
Ist es Sünde, pessimistisch zu sein?
Wir sprechen darüber in den nächsten 30 Minuten. Ich stelle nun die heilige Stoppuhr von Antiochia. So. Und auch im neuen Jahr gilt, wer pastoral von euch beiden daherschwafelt, den trifft auch in diesem Jahr der Zorn der pastoralen Hupe. Wie die klingt, wissen wir ja alle zu Genüge. Und wie ich euch kenne, werden wir die auch im Verlauf der jetzt folgenden Diskussion des Öfteren hören.
Glaub doch mal an die Zukunft.
Alexander, ein Pessimist ist ein gut informierter Optimist. Findest du den Spruch unfassbar blöd oder ist er deinem Herzen sehr nah?
Ich finde den unfassbar blöd.
Warum?
Weil Pessimisten eine Realität annehmen oder vorwegnehmen, die sie dann in allen möglichen Begebenheiten, die ihnen widerfahren oder die in der Welt geschehen, bestätigt sehen. Und dabei den Blick für das, was möglicherweise überhaupt nicht pessimistisch, also immer vom Schlechtesten ausgehend zu sehen ist, sondern auch das Gute, völlig aus dem Blick verlieren.
Jetzt bin ich über Umwege schon zum Bekenntnis gekommen. Ich entnehme deiner Vorrede, du bist kein Pessimist.
Ich übe immer wieder ein, es nicht zu sein. Ich wünsche mir sehr, kein Pessimist zu sein.
Aber eigentlich bist es?
Ja, das müssen andere sagen.
Soll ich sagen?
Ja, bitte.
Auf jeden Fall.
Ach, ja, echt?
Ja, themenbezogen auf jeden Fall. Ich sag mal nur so was Harmloses wie, Werder Bremen verliert 2 Spiele hintereinander, dann wird aber schon die Lizenz in Zug gesehen und der Absturz in die 4. Liga.
Ja, aber wenn sie dann 2-mal wieder gewonnen haben, ist direkt wieder
Europapokal.
Ja.
Dem anderen ein Bekenntnis aufzunötigen, ist aber auch eine harte Sünde, Urs.
Danke,
oder?
Bruder.
Ja, auf jeden Fall, aber ich habe ja gefragt, ne? Und dann nicht auf die Antwort gewartet. Gut.
Gut, dann mache ich jetzt mit dir das Gleiche. Du bist auch ein Pessimist.
Auf jeden Fall.
Ja,
auf
das streitest du auch gar nicht.
Ah, nein, das streite ich nicht.
Ja, aber das klingt so, als wärst du auch noch stolz darauf.
Nein, ich bin.
Ja, manchmal ist er das, ne?
Ja, ich bin auch. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht bin ich auch noch stolz drauf.
Wie ist denn bei dir, Christoph?
Sehr, sehr situationsabhängig. Ja. Es gibt Situationen, da bin ich wahnsinnig pessimistisch. Und ich würde sagen, in einer Vielzahl von Situationen bin ich eher immer so ein bisschen pessimistisch. Pessimistisch, damit ich mich eher freuen kann über es ist doch gut gegangen, statt dass ich werde, weil ich was zu Positives angenommen habe.
Also mal ganz
habe.
Ehrlich, ich will jetzt nicht die Moderation wegnehmen, aber bitte diesen, mach. Also wenn wir drei tatsächlich so pessimistisch wären, wie wir uns das hier gerade unterstellen, hätte es diesen Podcast nie gegeben.
Da hätte es ganz viele Dinge, die wir gemeinsam machen, nicht gegeben. Ja, das ist interessant. Ich bin niemand, der sich vergräbt und sagt, das wird alles ganz, 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 ganz furchtbar. Das hat immer ein bisschen auch damit zu tun, geht's um mich und andere, geht's um mich alleine. Was mich und meine Fähigkeiten alleine betrifft, bin ich sicherlich pessimistischer, als wenn wir zum Beispiel, wir drei, da bin ich viel optimistischer, dass das zum Beispiel dann mit dem Podcast klappt und so weiter. Sehr situativ abhängig.
Also da würde ich jetzt mal aber sagen, da kommen wir jetzt schon mitten in die Sache hinein. Das kommt sehr auf die Definition, was ist denn Pessimismus und was ist denn Optimismus, drauf an und so. Also wenn wir da jetzt schon, sind wir da schon? Also,
bitte, bitte.
Können wir da voll reingehen. Also, Optimismus nervt mich. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ja auch offen machen kann. Also der Kollege, der uns diese Frage gestellt hat, hat diese Frage auch sehr klar. Also da ist es genau.
Können wir ruhig sagen, wir kennen den. Wir wissen, kennen wer da ist.
Genau. Und das ist jemand, der ist extrem optimistisch und der nervt mich auch. Das weiß er auch. Da verrate ich kein Geheimnis mit mich öfters mit seinem Optimismus. Und Optimismus ist dann ein Problem. Aber es ist auch die Frage, ob das die richtige Definition von Optimismus ist. Wenn man glauben würde, und das tut der Markus auch nicht, es würde alles gut. Das ist eine Art von Optimismus. Es wird sowieso alles gut, weil das ist genauso, dann könnte man sich genauso in den Stuhl setzen und sagen, ich mache gar nichts mehr, wie beim Pessimismus. Wenn man der Meinung ist, es wird sowieso alles schlecht, ich mache nichts mehr. Oder beim Optimismus wird sowieso alles gut, brauche ich auch nichts mehr machen. Also es führt ja beide Extreme, würden ja zu Passivität und Nichthandeln führen. Nur der eine fröhlich und der andere traurig.
Jetzt muss ich die beiden Diakone hier am Tisch aber doch nochmal daran erinnern, ist denn nicht die Grundaussage des christlichen Glaubens, ja am Ende wird alles gut? Das ist dann ja eher Optimismus und würde Pessimismus doch zumindest in eine etwas sündige Ecke bringen, oder nicht?
Ja, also es ist ja nicht so, dass Christinnen und Christen durch die rosarote Brille schauen sollen und das Schlechte, das Leid der Welt ignorieren oder als irgendwie doch ganz gut ansehen wollen. Darum geht es ja überhaupt gar nicht, sondern es geht immer wieder darum zu erkennen, diese Realität, die sich hier auf dieser Erde, so brutal sie auch sein mag, immer wieder für uns so darstellt, hat nicht das letzte Wort. Und deshalb gibt es im Kern, so schwer das auch immer sein mag, keinen Grund zur Furcht.
Also ich möchte mich auf den heiligen Dietrich Bonhoeffer beziehen.
Für den Ton.
Ja, für die, also Dietrich Bonhoeffer ist ja leider nicht heilig, weil er evangelisch ist, aber natürlich ist er es trotzdem, ne? Auch wenn der Papst ihn nicht zu sowas macht oder ernennt oder wie auch immer, ist er es vor Gottes Augen auf jeden Fall. Und der hat sich mal darüber geäußert, darf ein Christ Pessimist sein? Beziehungsweise sind das Pessimisten? Und zwar übrigens aus derselben Argumentation, die Alex gerade angebracht hat. Der hat nämlich gesagt, wenn man sagt, ja, letztlich wird im Jenseits alles gut oder ne, wir können ja auf Gott vertrauen und am Ende, wenn wir dann beim Herrn sind und tot sind und dann sind wir bei Gott, dann ist alles gut, heißt das ja, dass hier und jetzt wird das nicht machen, sondern wir müssen schon bis zum Jenseits warten, wenn alles gut wird. Hier und jetzt in dieser Welt wird sowieso nicht gut werden. So, ne? Das heißt, du bist, was Gott angeht, sagt auch Dietrich Bonhoeffer, was Gott angeht und das Göttliche, diesbezüglich bist du optimistisch, aber was die jetzige Welt hier angeht, das Hier und Jetzt, bist du pessimistisch.
Viele kennen sicher Dietrich Bonhoeffer, für alle die, die den nicht kennen, sei kurz erwähnt, er lebte in einer sehr, sehr schrecklichen Zeit. Er gehörte zum erweiterten Kreis der Widerstandskämpfer des 20. Juli und damit zu denen, die das Hitler-Attentat mitgeplant haben. Wir haben, glaube ich, auch ihn erwähnt in der Folge, ist es Sünde, einen Diktator zu töten. Und Dietrich Bonhoeffer, der dann verhaftet worden ist und ins KZ gekommen ist, hat es aber geschafft, dort im KZ das Gedicht zu schreiben, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Also das ist eine sehr, sehr interessante Gestalt, wenn es um Optimismus ja. und Pessimismus geht.
Ich kann einen Gedanken dazulegen vom Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck. Der schreibt, wenn vor 40 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir für viele Probleme heute Lösungen gefunden haben, hätten das wahrscheinlich wenige geglaubt. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen naiv optimistisch, also dafür verstehe ich diejenigen, die eben durch besagte rosa-rote Brille ständig schauen, zwischen naiv optimistisch und optimistisch unzufriedenen Menschen. Letztere geben sich nicht mit einem Problem zufrieden, sondern arbeiten in Aussicht auf Besserung an einer Lösung. Sie gehen davon aus, dass ihre Handlungen einen positiven Effekt haben. Ich wünsche mir, zu dieser letzteren Gruppe zu gehören.
Wann tust du es denn nicht?
Optimistisch unzufrieden zu sein? Mhm.
Also es klingt so, wenn du sagst, du wünschst dir dazu zu gehören, hast du ja am Anfang auch gesagt, dann gibt es doch Gelegenheiten, Situationen, bei denen dir das nicht gelingt, oder?
Mhm. Gute Frage. Also ich erinnere mich ungerne an die Corona-Zeit.
Mhm.
Da habe ich durchaus Phasen erlebt, da war ich nicht mehr optimistisch unzufrieden, sondern ich glaube wirklich pessimistisch und habe nicht mehr angenommen, dass wir jemals noch aus dieser Nummer im Ansatz rauskommen.
Mhm.
Ist jetzt schon eine Weile her,
mhm.
aber es ist mir immer noch eine Mahnung.
Mhm. Und bist du optimistisch unzufrieden? Kannst du mit diesem Begriff was anfangen?
Nee, ich bin, also wenn ich Nachrichten gucke, da bin ich nicht optimistisch unzufrieden, da bin ich unzufrieden und da denke ich, also wenn ich jetzt das sehe, was uns mit Trump erwartet. Und ich meine gar nicht, was Trump da tut, sondern dass ich immer denke, Putin, Trump und so weiter, wir haben dafür keine Zeit. Wir müssen uns um den Klimawandel kümmern, beziehungsweise alles dagegen tun, dass der noch weiter fortschreitet, als das ohnehin tut. Und wir können uns gar nicht mit diesem ganzen Populismuskram beschäftigen. Mhm. Dafür haben wir keine Zeit. Und ich habe keine Ahnung, wie wir die Leute dazu bringen sollen, dass sie sich um die wichtigen Themen kümmern.
Aber jetzt
in ihrem eigenen Interesse.
Jetzt bist du ja ein zutiefst gläubiger Mensch. Kommst du da manchmal an den Punkt, wo du sagst, das passt nicht zusammen, dass ich so pessimistisch bin und gleichzeitig an einen Gott glaube, der die Welt zum Guten führen wird?
Absolut. Aber ich würde auch gar nicht sagen, dass Gott die Welt und die Menschen zum Guten führt. Ich glaube, er versöhnt uns auf der anderen Seite. Das Hier und Jetzt hat er uns überlassen und unseren Entscheidungen. Und daraus wird, was wir daraus machen und wie ein guter Vater, ein gutes Elternteil, lässt er uns das auch dann kaputt machen, weil das uns geschenkt hat. Weil nämlich, wenn du jemandem etwas schenkt, heißt das, dir gehört das und du kannst damit machen, buchstäblich, was du willst. Weil es dir gehört, kannst du es auch kaputt machen.
Kennt ihr diese schöne Kreuzdarstellung? Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ist die bei uns irgendwo in der Nähe? Dieses Kruzifix, das im Krieg zerstört worden ist. Die Arme sind also ab und die hat man nicht wieder angebracht, sondern stattdessen den Spruch dort, wo die Arme waren, in dieser Welt habe ich keine Arme.
In der Ludieri-Kirche in Münster hängt ein Kreuz, an dem ein Jesus ohne Arme hängt. Sie wurden bei einem Bombenangriff 1944 zerstört. An der Stelle, wo die Arme sein müssten, steht der Satz, ich habe keine anderen Hände als die euren.
Das heißt, die Scheiße, die wir hier auf der Erde anrichten, müssen wir auch schon selbst wieder gut machen.
Ja,
oder?
Aber das grenzt, das hat natürlich Grenzen. Also zum Beispiel Erdbeben, Tsunami. Na, da muss man sagen, das hat jetzt der Mensch nicht gemacht. Na, also das hat der Mensch nicht gemacht, dass es Tsunamis gibt und Erdbeben. Das kommt ist in der DNA der Welt, sage ich mal, zugrunde gelegt. Das gehört zur Schöpfung.
Früher hätte man gesagt, das hat der Gott gemacht, oder?
Genau, das hat Gott gemacht und straft die Leute, was weiß ich, was man sich, also man wollte es sich ja irgendwie erklären, anstatt zu sagen, es ist einfach namenloser Schrecken. Es ist einfach nicht auszuhalten, um da irgendwie Sinn reinzukriegen, hat man gesagt, ja, Gott hat damit schon irgendwas bezweckt. Das finde ich gegenüber den Opfern zynisch, sowas zu behaupten.
Dahinter steckt doch immer die Angst vor dem Weltuntergang, ja? Und das kann ja die ganz persönliche Welt sein. Etwas, was wir uns als rosig ausgemalt haben, das können ganz alltägliche Pläne sein, kommen nicht so wie geplant zustande. Etwas geht schief und wir alle wissen, die wir hier sitzen, es geht ständig etwas schief. So, und der Pessimist ist ja ein Mensch, der immer vom Allerschlechtesten ausgeht. Und ich behaupte, damit auch sehr schnell die Vergangenheit verklärt. Ihr kennt doch auch diesen Satz, früher war ja alles besser.
Ja, am Arsch.
Früher war überhaupt nichts besser. Die Angst vor dem Weltuntergang, vor der Apokalypse, ist so alt wie die Menschheit. Ich mache kurz darauf aufmerksam, bisher ist es aber nicht passiert.
Mhm.
Das heißt, die Vergangenheit wird immer verklärt.
Jetzt also du meinst, der Pessimist guckt nach vorne immer ins Düstere,
ja,
und nach hinten immer ins Licht.
Ja,
schaut er
häufig.
Genau, ja, ganz häufig.
Ja, ja. So. Da bin ich dann ganz fair. Ich bin in beide Richtungen pessimistisch, weil man muss ja immer auch sagen, die Entscheidung, die Sachen, vor denen ich Angst habe in der Zukunft, die sind ja nicht heute entschieden worden, sondern die sind ja grundgelegt irgendwo in der nahen oder ferneren Vergangenheit. Ich habe letztens einen Videoclip gesehen, wo ich dachte, ist das KI? Ist das eine Verarschung? Da sitzt Franz Josef Strauß in einer Elefantenrunde und da hat die Elefantenrunde noch ihren Namen verdient. Also optisch, ne? Also Helmut Kohl und so weiter, ne? Die saßen dann da alle.
Helmut Schmidt.
Und da sagt Franz Josef Strauß, ich sage allen hier, ich kann es leider nicht wörtlich, die noch weiter Kohle verbrennen wollen und weiter Öl verbrennen wollen, das geht so nicht weiter.
Franz Josef Strauß,
ja, das muss aufhören, das schädigt unsere Umwelt. Wer das will, um die Wirtschaft voranzutreiben, führt uns in den Abgrund. Helmut Kohl, sprich irgendwer, ruft rein, das stimmt doch gar nicht und so. Und dann denke ich, Franz Josef Strauß von der CSU, der Gottvater von Markus Söder, peinigt Verbrennung von fossilen Brennstoffen.
Ja, Urs, dann kannst du jetzt sagen, ich habe dieses eingesprochen. Nee, habe ich
ja
nicht gemacht.
Und,
aber du hast es geglaubt, es sei vielleicht
ich
ein
dachte,
Fake.
Ich dachte, das kann nicht sein. Ich glaube, es ist schon echt. Und das heißt, es haben alle gewusst. Selbst die haben es gewusst.
Hm.
Selbst die haben es gewusst. Franz Josef Strauß hat es gewusst und hat es eingestanden. Und nicht geleugnet, hat das damals gesagt in der Elefantenrunde. Also das heißt, damals haben ja einfach alle zugeguckt bei der Elefantenrunde. Da saßen ja alle davor. Der wusste, ich erzähle das jetzt quasi ganz Deutschland.
Das war
und
in den
was hat's
80er
gebracht?
Jahren wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Und was hat's gebracht in der Entwicklung? Nichts wäre Quatsch. Das wäre wieder pessimistischer Unsinn. Es hat natürlich was gebracht. Aber nicht das Umdenken, was wir brauchen.
Ich komme nochmal dazu, was Pessimismus mit uns macht. Vielleicht habt ihr das in der Recherche ja auch gefunden. Es gibt doch Belege, dass das schlecht ist für Menschen, also für unsere Psychohygiene, immer pessimistisch zu denken, oder nicht?
Ja, schlecht insofern, weil ich meinen Blick auf alles, was geschieht, ja so konditioniere, dass ich nur noch das Schlechte sehen kann, beziehungsweise alles, was sich da draußen in der Welt ereignet, als Bestätigung meiner schlechten Annahme verstehe. Und ich habe überhaupt gar keine Rezeptoren mehr dafür, dass es ja zusätzlich zu diesen von mir immer nur schlechten Nachrichten auch etwas Gutes geben kann.
Ich hatte ja für diese Folge auch vorgeschlagen, dass wir eventuell das Wort Doomscrolling mit einbauen, bis ihr dann sagtet, was ist denn das nochmal? Inzwischen haben wir es ja alle recherchiert. Es ist das stetige Konsumieren negativer Nachrichten in sozialen Medien. Und das macht krank.
Auf jeden Fall.
Das verursacht ja eine toxische Atmosphäre in einem. Nochmal, ich suche dann ja nach Bestätigung da draußen.
Und jetzt ist das, was die Kirche ja verbreiten will, eigentlich die frohe Botschaft. Toll.
Es nur, geht manchmal nicht
weil,
ohne.
Ja, ich weiß, nur weil ich mich in eurem Vokabular jetzt befinde. Also, das soll eigentlich verbreitet werden. Aber verstehe ich jetzt das richtig? Ja, das hat ja nur mit dem Jenseits zu tun. Das ist später, dann ist später alles egal. Vorher ist noch arg scheiße.
Nein, das ist genau der Punkt. Also, Arthur Schopenhauer.
Mhm.
Ich habe ein bisschen Philosoph. Ich habe recherchiert, als sein Hauptwerk gilt die Welt als Wille und Vorstellung aus dem Jahre 1819. So. Mhm. Und da begründet er diesen radikalen Pessimismus und sagt in seinem Grundsatz, also alles Leben ist Leiden, Schopenhauer. Alles Leben ist Leiden. Alles, was uns
und
hier
Buddha
widerfährt. Ja, so. Mit dem begründet er das Ganze nämlich. Er sieht in den östlichen Weisheitslehren, besonders im Buddhismus, genau diese Annahme bestätigt. So, jetzt gehen wir mal zum Begriff des Leidens.
Was war der selbst, der Schopenhauer?
Gute Frage.
Ja, das kommt vielleicht in diesem Ping.
Arthur Schopenhauer war ein entschiedener Atheist. Er betrachtete Religion als Illusion, da ein allmächtiger Gott das Leid der Welt nicht erlauben würde.
Was ist denn Leiden? Leiden in der buddhistisch-östlichen Tradition, das muss ich vorsichtig sein, da bin ich jetzt kein versierter Experte, aber so wie ich es verstehe, ist das Leiden an der Welt. Das heißt, immer dann, wenn ich mich identifiziere, also gleich mache mit den Dingen, mit den Formen dieser Welt. Heißt, wenn ich alles von dieser Welt, alles Materielle, was mir die Welt anbietet, wenn ich mir von diesen Dingen meine Glückseligkeit wünsche oder
wenn
erhoffe.
Wenn ich mich davon abhängig mache.
Danke.
Deshalb ist es ja Streben des Buddhismus,
so,
eben unabhängig davon zu werden.
Dann werde ich daran leiden. Das heißt, wenn ich mich davon frei machen will, und sage, nein, diese Dinge machen mich, mein Sein, im Kern nicht aus. Dann bin ich im Nichts, dann bin ich frei. Und ich finde persönlich diesen Gedanken auch im Christentum begründet. Also, ich komme jetzt hier mal nicht mit der Leidensvorstellung. Ja, die gibt es natürlich auch im Christentum. Ich finde ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium, 21. Kapitel, wunderbar. Also, da spricht Jesus auch von der Apokalypse. Mhm. Ein Bild ist, wenn die Sterne vom Himmel fallen. Das ist so ein typisch biblisches Bild für, dann naht das Ende. Und dann sagt er, und wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jetzt kann man natürlich...
Habe ich nicht gerade genau das gesagt?
Ja.
Und es ist jetzt ganz viel Leid und Scheiße und am Ende kommt es ganz dicker, ja, aber dann wird's gut.
Ja, und ich verstehe es anders, das kann man darin sehen, ich verstehe es anders, dass da draußen in dieser Welt wird immer schief gehen und kaputt gehen. Es werden immer Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns zurechtgelegt haben. Macht euch doch davon frei und konzentriert euch auf das, was ihr wirklich habt. Und dann könnt ihr das, was sich da in dieser Welt immer als auch halbfertig, als kaputt, aber immer auch mal als schön, temporär abzeichnet, dann könnt ihr es wirklich genießen, weil ihr nicht mehr abhängig davon seid.
Ich würde es noch anders sagen, oder es ist nah dran, ein bisschen anders noch sagen wollen. Ich habe ja nicht viel gelesen, aber in der Schule habe ich den Steppenwolf von Hermann Hesse gelesen. Und der Steppenwolf, das habe ich geliebt, weil der war immer so schlecht drauf und so pessimistisch und der war alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Und da ging es ja gar nicht so sehr um den Weltuntergang, sondern der hat gesagt, es gibt eigentlich nichts Schönes und jetzt pressen die wunderbare Musik von Beethoven und Bach auf diese furchtbaren Platten und dann knistert das und die versauen das alles so. Und am Ende in so einem Fiebertraum oder in so einem Traum steht er ja vor Gericht und einer der Richter ist, glaube ich, Mozart und so, also in seiner Vorstellung. Und die verurteilen ihn dann zu einer halben Stunde ausgelacht werden, weil das ist natürlich für so einen dramatisch traurigen Menschen, der an der Welt leidet, das Allerschlimmste, dass man ihn auslacht und die sagen, deine Aufgabe ist was anderes. Natürlich hört sich diese Aufnahme scheiße an. Natürlich ist das nicht wie im Opernhaus. Aber das Wunderschöne, die wunderschöne Musik ist doch trotzdem da. Mhm. Die ist doch trotzdem da, in dem ganzen Knacken, in dem ganzen, ist das doch da. Darauf schaue. Und nicht, hör nicht aufs Knacken, hör auf das, was da ist. Die sagen da die goldene Spur. Hermann Hesse, du musst die goldene Spur finden. Und ich glaube, das hat auch Bonhoeffer gemeint, dass der gesagt hat, und das, was uns am Ende erlöst, das können wir hier auch in allem Schlechten immer wiederfinden. Und ich glaube, das hat der auch geschafft in seiner Nazi-Zelle, wo er auf den Tod gewartet hat. Da hat er es auch hinbekommen, das Wunderschöne, was es im Leben gibt, selbst da, selbst im Angesicht des Todes, selbst da hat der das gefunden. Und das muss die Aufgabe sein. Und das heißt nicht, dass es gut zu Ende geht. Ich halte es mit Václav Havel, das ist ein tschechischer Schriftsteller und ich glaube später auch Ministerpräsident.
Václav Havel war ein tschechischer Dramatiker, Menschenrechtler und Politiker. Er war ein führender Widerstandskämpfer gegen den Kommunismus. Nach Ende der kommunistischen Herrschaft war er letzter Präsident der Tschechoslowakei sowie der erste Präsident der Tschechischen Republik.
Und der hat Folgendes gesagt: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das möchte ich für mich als Ziel haben. Ich möchte Dinge machen und mich zum Beispiel gegen antidemokratische Bewegungen wehren, selbst wenn ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ich möchte mich für Umweltschutz einsetzen, auch wenn ich nicht glaube, dass wir den Laden noch retten werden. Weil es trotzdem Sinn macht, auch wenn es nicht gut ausgeht, weil das ist wieder so eine kapitalistische Denke, die uns ja den meisten Schaden eingebracht hat, dass man gesagt hat, wir strengen uns aber nur für Sachen an, die dann auch wirklich klappen. Es ist auch gut und kann Sinn machen, sich für eine Sache einzusetzen, die verloren ist. Und das ist auch romantisch, das gebe ich gerne zu.
Ja, es ist romantisch und deswegen finde ich es übrigens sehr, sehr gut und spannend, dass Papst Franziskus ja zum Heiligen Jahr seine Autobiografie veröffentlicht hat. Die erscheint in diesen Tagen und trägt den Titel Hoffe. Also als Imperativ, nicht Hoffnung, sondern Hoffe. Wirklich als Aufforderung an Christinnen und Christen, diesen Auftrag wiederzuentdecken. Wenn er sagt, ich will mit dem Buch trotz aller Widrigkeiten, und das passt zu dem Zitat von Václav Havel, trotz aller Widrigkeiten die Hoffnung zurück in die Welt bringen.
Ich würde bei jemandem, der in einer solchen Machtposition sitzt, mir aber kein Hoffe, sondern Mache erwünschen. Oder ich packe an. Also ich kann schon verstehen, dass wenn so Hoffnung, das so rüberkommt, als ich gebe es aus der Hand.
Es ist dir zu passiv.
Es ist mir zu passiv. Ah. Ja.
Ja. Aber übrigens der erste Papst, der eine Autobiografie geschrieben hat. Und
ist er jetzt?
Ist er jetzt. Mhm. Und ich habe in einem Kommentar bei WDR 5 gehört, dass eigentlich geplant war, dass das nach seinem Tod erst veröffentlicht werden soll.
Stimmt.
Aber er hätte den Eindruck gehabt, die Welt braucht das jetzt. Also die Welt braucht jetzt Hoffnung in der momentanen Lage. Und deswegen hat er dem zugestimmt, dass das, obwohl er noch lebt, das jetzt veröffentlicht wird.
Weil du gerade so zu Recht auf den Kapitalismus eingehauen hast, muss ich noch mal etwas erwähnen, was ich schon vor geraumer Zeit gehört habe. Im Radio eine Historikerin, die sich mit der Entwicklung des Kapitalismus beschäftigt und die hat auch völlig zu Recht auf alle negativen Strömungen des Kapitalismus hingewiesen, aber auch darauf, wie viel Gutes der Kapitalismus gebracht hat. Ich als jemand, der auch so ein bisschen eher links geprägt ist, linksgrün versifft ist, mir war das eine gute Lehre, dass sie noch mal gesagt hat, gucken Sie sich mal an, wie sich Kindersterblichkeit zum Beispiel in Zeiten von Kapitalismus verändert hat, welche medizinischen Errungenschaften nur im Zeichen des Kapitalismus voranschreiten konnten. Ich fand das sehr, sehr gut, dass die das so differenziert formuliert hat.
Ich glaube, der Kapitalismus hat Macher und Macherinnen hervorgebracht und das ist gut, auch im Sinne von Optimismus, Pessimismus oder so. Es gibt ja diese Geschichte von den drei Fröschen, die drei Frösche, die unterwegs sind und in die Sahne fallen. Mhm. Interessanterweise in die Sahne, was ja in der Geschichte, was ja was ganz Edles ist, was ganz Tolles. Sie fallen in die Sahne. Der Erste sagt, ach, es wird schon alles gut gehen, macht nichts, versinkt, ertrinkt. Der Zweite sagt, es hat sowieso keinen Sinn, warum soll ich mich wehren? Versinkt, ertrinkt. Und der Dritte sagt, oh, das ist aber Mist hier, da muss ich wohl strampeln. Und der strampelt und diese Sahne wird zu Butter und er kann rausspringen. Hat das aber nicht gewusst, dass das passiert, sondern hat es versucht und hat versucht, ne, wie, also das ist die sehr einfache Version von dem Zitat von Václav Havel. Das ist das, was ich mir für mich wünsche. Nicht aufhören, mich zu wehren, obwohl ich nicht glaube, dass es gut ausgehen wird. Übrigens, diese Geschichte habe ich wo zuerst gehört, Alex? Wer hat sie mir zuerst erzählt?
Weiß ich nicht.
In der Schwarzwaldklinik. Sascha Hehn hat das an seine Adoptivkind hat er dir zum Einschlafen erzählt.
Weißt du, wie das Adoptivkind heißt?
Nein.
Die Angie.
Die Angie, ja.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. So,
da reden wir doch jetzt nicht weiter drüber, um Gottes Willen.
Doch, ich hätte jetzt richtig Bock.
Alle Schwarzwaldgeschichten werden hier radikal rausgeschnitten. Das gibt's ja wohl nicht.
Der Pessimismus in der Grundbedeutung ist der, fand ich sehr schön, der Superlativ von Malus schlecht. Also, das heißt, es ist immer die schlechteste Variante von allem, eben der Superlativ. Das heißt nicht, dass eine begründete...
Also du meinst, die Situation ist schon schlecht und dann machst du sie mit deinem Denken sogar noch schlechter.
So, ich gehe immer vom Worst, Worst, Worst Case aus. Das ist der Pessimist. Das bedeutet auch eine Grundform von Unbehagen oder von, wie sagt man, berechtigten Zweifeln am Ausgang einer Situation oder so, ist ja überhaupt nicht schlimm. Macht mich ja nicht sofort zum Pessimisten. Ja? Auch das ist ja evolutionär begründet, wenn die Menschen damals in der Höhle immer rausgegangen wären in der Annahme, ach, was ist das für ein schöner Tag, die Sonne scheint ja wieder.
Ja. Kam der mal.
Das ist ja ein schönes Tier, ne? So.
Aber schöne lange Zähne,
komm mal her,
die Katze.
Komm mal her. Dann,
also wären die Höhlenmenschen alle radikale Optimisten gewesen, dann gäbe es uns nicht.
Ich habe es bei Alex ganz, ganz deutlich gehört und bei Urs schwingt es immer so ein bisschen mit. Eigentlich wollt ihr optimistischer sein.
Ja.
Wie versucht ihr das? Auch vielleicht für die Menschen draußen, die uns hören, die auch diesen Wunsch haben.
Ne, ich bin genau das, was ich da, oder ich versuche genau das zu sein, was ich gesagt habe. Ich bin nicht optimistischer, aber ich lasse mich davon sozusagen nicht unterkriegen, sondern sage, ich glaube nicht, dass gut ausgehen wird, aber ich mache trotzdem was.
Ich versuche mich von alten, ich bin mittlerweile 42 Jahre alt.
Was?
Ja.
Das sieht man dir überhaupt ja nicht an.
Das ist ja unglaublich.
Was?
Wirklich?
42?
Hast du dich aber gut gehalten?
Ach komm, wow. Jetzt hört doch auf.
Okay.
Ich versuche mich von 42 Jahre alten Konditionierungen immer wieder freizuspringen. Ist wahrscheinlich eine Lebensaufgabe. Ja, bleibt es auch. Also Konditionierung, das heißt, von bestimmten Sichtweisen, die man einfach immer wieder eingeimpft bekommen hat, das geht bestimmt so, weiß ich ja noch gar nicht. Gelingt mir nicht immer, aber immer mal wieder. Und wenn, finde ich es großartig.
Und damit sind wir am Ende dieser ersten Diskussion, ob etwas Sünde ist im Jahre 2025. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, pessimistisch zu sein? Urs?
Wenn sie zu Inaktivität führt, ja.
Alex?
Ja.
Ich glaube auch. Ja. Dreimal ja. Dann gucke ich auf die Hupen. Urs, du hättest fast Gleichstand mit mir gehabt, hast dann aber dummerweise hier nochmal die Schwarzwaldklinik anführen müssen. Und das gilt ja genauso wie pastorales Geschwafel. Also den heiligen Dr. Brinkmann zitieren. Tut mir sehr leid. Ich hätte eher gedacht, dass Alex das mal passieren würde, aber ja.
Alex, bist du stolz auf mich?
Oh ja.
Alex, welches Wort muss denn deshalb Urs in einem der nächsten Podcasts einbauen?
Glaubenskommunikation.
Ach du Kacken.
Und das hören wir in dieser Folge hoffentlich.
Ist es Sünde, Wackelkontakte zu haben?
Bis dahin, alles, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde? Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.